den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
In unserer heutigen Ausgabe der 3,5 Fragen an sprechen wir mit Matthias Lilienthal über die 20er Jahre Avantgarden und ihren Einfluss auf das Theater der Nachwendezeit in Berlin. Unter Frank Castorf war Lilienthal in den 1990er Jahren Chefdramaturg und stellvertretender Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, bevor er in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts als künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Heppel am Ufer, des HAU, Furore machte. 2002 und 2014 leitete er das internationale Festival Theater der Welt. 2015 schließlich übernahm Matthias Lilienthal überraschend die Intendanz der Münchner Kammerspiele. Sowohl das HAU als auch die Münchner Kammerspiele wurden unter ihm jeweils mehrfach zum Theater des Jahres gewählt. Herr Lilienthal, die Jahre vor und nach dem Ersten Weltkrieg gelten allgemein kulturhistorisch, aber auch spezifisch theaterhistorisch als große Umbruchszeit. Wie nachhaltig waren die ästhetischen Aufbrüche jener Jahre und welche Rolle spielte die Theaterstadt Berlin dabei?
Also mir fallen da vielleicht so eher ganz abwegige Geschichten ein. Also ich habe ja mal 9 Jahre am HAU gearbeitet und habe mir dann auch sehr angeguckt, wie das Hebbeltheater als Gebäude aussieht. Also diese ganze Front vom Hebbeltheater ist wie ein großes Grabmal und das ganze Hebbeltheater ist eigentlich eine große Verehrung des Totenkults. Also wenn ich jetzt Totenkult von 1912 auf 2021 übersetze, dann würde ich ja sagen, Grufti-Bewegung ist es ja dann, also Jugendstil gepaart mit einer großen Todessehnsucht, die eigentlich das großen Schlachten des Ersten Weltkriegs vorweggenommen hat. Also und auch bei mir in der Familiengeschichte gibt es so ein Foto, wie mein Großvater geschmückt als Pfingstochse in die Schlacht vor Verdun gezogen ist, wo er dann einen Arm und ein Bein verloren hat. Und gleichzeitig weiß ich natürlich theaterhistorisch, dass das sich extrem auf den Expressionismus bezieht und dass dann auch beim Bau der Volksbühne dieses O-Mensch-Pathos eine Riesenrolle gespielt hat. Komischerweise als so eine Theaterdekade war mir eigentlich diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg immer so ein bisschen wurscht, also sondern mir waren ehrlich gesagt wichtig als Bezugspunkte die 20er Jahre über Piscator, über Brecht und auch als ich die Geschichte vom Hebbeltheater durchgelesen habe. Das Hebbeltheater ist ja seit seiner Gründung dann bis Mitte der 20er Jahre irgendwie 11-mal pleite gegangen. Also ich würde sagen, Theater in den 10er und 20er Jahren waren ein bisschen so wie Rockmusik in den 60er, 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Also 80% gingen unendlich pleite und haben nie Sonne gesehen und 5% wurden arschreich. Also wenn du so willst, ist ja dann ist das Pendant von Bert Brecht dann irgendwie Bob Dylan oder dergleichen und diese Pop-Business-Haftigkeit und dieses Privatgewerbe des Theaters ist, ich fand das immer aufregend, dass das in der Struktur total anders funktioniert hat. Alles, was wir ja als Theaterstruktur kennen, haben wir eigentlich alles von Joseph Goebbels geerntet. Also die Nazis ja praktisch alle Theater verstaatlicht haben, um Einfluss auf die Theater zu bekommen. Dadurch wurden die ideologisch gleichgeschaltet und die Struktur deutschen Stadttheaters, und da unterscheiden sie sich deutlich von den Produktionshäusern, stammt aus dieser Verstaatlichungszeit der Nationalsozialisten. Deswegen bleibt mir auch wenn der Deutsche Bühnenverein manchmal davon redet, dass man das Theater unter Denkmalschutz stellen sollte, dann denke ich manchmal, dass das Deutsche Stadttheater als System unter Denkmalschutz gestellt wird, aber das in seiner Struktur von den Nazis entworfen wurde, dann kriege ich so ein bisschen ambivalente Gefühle. Berlin als Theaterstadt, nimmt man es ja auch so ein bisschen pandemiebedingt denkt man dann über die spanische Grippe nach und der Tanz auf dem Vulkan der 20er Jahre. Das war halt, Berlin war halt einfach eine Stadt, in der alles ging und viele dieser Theaterunternehmen aufgebaut wurden und viele und alle Genies und Trottel zusammenkamen die ganzen RegisseurInnen und die ganzen SchauspielerInnen versucht haben, in eine bestimmte Art von Konkurrenz der Ideen und der Darstellungsweisen zu treten. Und dieses Berlin, also wenn man an Alexander Granach denkt, hatte ja dann auch eine Ausstrahlung bis in die Bukowina hinein. Also und dagegen ist das Berlin im Jahre 2021 doch ein sehr gemächlicher, staatlich gut versorgter Laden. Und dass sie durchaus einen Generationswechsel und eine neue Initiativen vertragen würde. Also und mein Appell wäre sehr deutlich, nach Corona schlicht und einfach auch zu sagen, es ist ja jetzt ein Neuansatz und wir versuchen auch die Chance des Neuanfangs und die Chance dessen, dass anderthalb Jahre lang eigentlich nichts passierte und innegehalten wurde, auch als Moment zu benutzen, um Kunst und Kultur neu zu gründen. Also die Politik redet ja auch durchaus nach von Wiederaufbauprogrammen. Also die Terminologie ist ja hart am Marshallplan nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs dran und das ist, kann man jetzt so nicht wahrnehmen, aber Vielleicht ist diese Metapher der Zerstörung schon richtig darin, dass einfach in einem Brandbeschleuniger viele Strukturen kaputt gegangen sind, die dann im Jahre 2022 auch wieder neu gedacht werden müssen.
Während Ihrer Zeit als Chefdramaturg der damals noch ganz jungen Castor Volksbühne in den 1990er Jahren hat man in deren Theaterverständnis wie auch in deren Theaterästhetik gerne Bezüge zum Theater der historischen Avantgarden, zu Expressionismus und Dadaismus, zu Piscator und Brecht sowieso ausgemacht. Waren diese Figuren und Bewegungen für die unterschiedlichen Künstler, mit denen sie damals zusammenarbeiteten, Castor, Schlingensief, Kresnik, Marthaler, tatsächlich von solcher Relevanz?
Ja, als Bezugspunkt sind die 20er Jahre unendlich wichtig. Also letztlich auch in den 90er Jahren an der Volksbühne bei Castorf war natürlich immer der Bezugspunkt Brecht. Und es war der Bezugspunkt nicht in Form der Stücke, nicht in Form der Inhalte, aber es war die Haltung gegenüber einer Gesellschaft, die man eingenommen hat. Und natürlich, ich bin groß geworden mal mit Peter Stein und mit der drei Schwestern und der Stanislavski-Verehrung, die ja dann nach dem kurzen revolutionären Aufbruch von Peter Stein ja doch sehr schnell etwas extrem Reaktionäres bekommen hat. Und natürlich waren Piscator mit dem Versuch auch und Meyerhold mit dem Versuch, sich bei industriellen Arbeitsweisen eine Choreografie abzuschauen, die dann eine nicht naturalistische Spielweise begründet, sind natürlich unglaublich wichtige Bezugspunkte. Und Frank Castorf war, glaube ich, ein sehr beflissener, sorgfältiger Student, der sein Theaterwissenschaftsstudium dann schon in der genauen Auseinandersetzung mit Piscator, Brecht und Meyerhold vollzogen hat und hat da immer wieder Sachen adaptiert. würde jetzt Castorf nicht so sehr in einer Tradition von Dadaismus sehen. Aber natürlich hat seine Arbeit sehr deutlich expressionistische Züge. Und natürlich hat sie auch sehr deutlich postmoderne Züge. Also also ich glaube, für seine Theaterarbeit in der DDR war dann auch die Fragmentarisierung von Dingen ein extrem wichtiger Begriff. Und das hat er in die Arbeit der Volksbühne einbezogen. Und gibt ja auch ganz merkwürdigerweise, erhalten sich ja auch Rollen von Theatern. Für Kresnik war es dann vielleicht eher eine politische Avantgarde von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die prägend war, als dass er sich jetzt so theaterästhetisch verstanden hat. Und bei Schlingensief war dann der Bezug da ja eher der Wiener Aktionismus und die Fluxusbewegung. Also es speiste sich aus sehr, und bei Marthaler ist der Bezugspunkt ganz eindeutig, liegt in Momenten der musikalischen Avantgarde. Also, und da auch eher 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber in dem völligen Missverständnis, dass jeder von diesen beteiligten RegisseurInnen einen Bezug zu Avantgarde hatte, aber bei dem Begriff der Avantgarde hat sich jeder von denen etwas vollständig anderes vorgestellt.
Die Moderne ist unsere Antike, lautete das Leitmotiv einer Kasseler Dokumenta von vor einigen Jahren. Gilt diese Diagnose auch für das Theater bzw. die Performancekunst?
Ich kann das jetzt gar nicht für das Theater im Ganzen oder beantworten, sondern ich kann das nur so, kann nur sagen, wie es für mich selber eine Rolle spielt. Also so wie Brecht von schnellen Autos fasziniert war, so würde ich sagen, bin ich eher fasziniert von den Möglichkeiten von Videotechnik, von Übertragungstechnik, von IT. Und die 20er Jahre sind ja durch industrielle Produktionsweise, durch ein Anything Goes der Ideologien geprägt, und unsere Welt heute hat sich natürlich extrem verändert, und eher versuche ich mich dazu zu positionieren. Und da sind auch manchmal die 20er Jahre dann auch einfach wieder ein verknöcherter Müll von gestern, der mit unserem Wahrnehmungsweisen auch einfach nichts mehr zu tun hat. Also wenn die Architektur der Avantgarde heutzutage dann Holz als Werkstoff wiederentdeckt, und wenn das Theater manchmal hinter dem Moment von audiovisuellen Übertragungsmöglichkeiten verschwindet, dann turnt mich das an, damit zu spielen und gleichzeitig mich gedanklich damit auseinanderzusetzen und in Beziehung zu setzen. Dann ist aber vielleicht die Frage, dass Menschen sich in ein Auto setzen und der Navi sagt, sie sollen geradeaus fahren, und weil sie dem Navi so sehr glauben, dass sie dann ins Meer fahren, obwohl sie gerade sehen, dass sie ins Meer fahren, ist dann vielleicht für meine Theaterarbeit prägender als die Faszination Brechts für schnelle Benzinautos, die dann in sich auch vielleicht ein bisschen problematisch geworden ist. Oder wenn ich jetzt von den 90er Jahren und der Volksbühne und von Marthaler, Schlingensief, Castorf, Kresnik als RegisseurInnen rede, dann tut sich ja da auch ein kleiner Widerspruch auf. Meine Person eingeschlossen. Natürlich ist die Antike für Theater total wichtig, weil natürlich die Antike natürlich der Ursprung von Theater ist. Also und wenn man so will, auf die Antike bezogen, Theater auch der Ursprung jeglicher Kunst ist, die über und in der antiken Agora Demokratie, Mysterienspiel und Theater eng miteinander verwoben sind. Also Und ich glaube, diese Frage von des ideologischen Charakters von Theater hat da immer ihren Ursprung. Bei der Frage der Moderne habe ich eher das Gefühl, dass es eine extrem unvollendete Moderne gibt. Also dass die Moderne in der Architektur oder auch im Theater, die in 60er, 70er Jahren mal als Anspruch formuliert wurde, dass da eher die Gesellschaft eher in den 90er Jahren, Nullerjahren eher wieder Rückschritte mitgemacht hat und das Projekt der Moderne vollständig unvollendet geblieben ist. Und natürlich das Theater unserer Tage verliert auch manchmal seine eigenen historischen Wurzeln und Bezüge aus dem Blick. Und natürlich das in der Diskurshaftigkeit da stärker zu verankern, wäre natürlich ein spannender Fakt.
Wenn Sie mit einer Zeitmaschine für einen Abend ins Berliner Kulturleben der frühen 1920er Jahre reisen könnten, was würden Sie unbedingt aufsuchen? Was würden Sie gerne sehen und erleben wollen?
Na, die Kommunistische Partei an der Rosa-Luxemburg-Straße. Also die und gleichzeitig hätte ich totale Angst vor den 20er Jahren, weil ich glaube, das war auch ein ganz schön chauvinistischer Scheißladen. Also die und viele Dinge was ich glaube ich genießen würde, wäre dieses Gefühl für Beschleunigung, was es damals gab. Und also bis zum heutigen Tage finde ich so Beschleunigungsfragen und dass man die Orientierung verliert großartig ich finde es manchmal schade, dass sich da Europa und Nordamerika in der Gepflegtheit des eigenen Anachronismus so wohlig einrichten und nicht versuchen gedanklich neue Modelle für die Welt zu entdecken und das würde ich versuchen in den 20er Jahren zu lernen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.